Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Es freut mich auch wieder nach ein paar Wochen wieder hier zu sein. Heute start nach der Einführung in die Psalmen mit Psalm 1. Das Streben nach Glück ist eine Frage von entweder oder. Unser Psalm heute beginnt mit glücklich zu preisen. Ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieser Anfang geht irgendwie auf die wichtigste oder populärste Frage zurück, die sich in der Menschheitsgeschichte eigentlich gestellt worden ist. Wie ist das eigentlich mit Glück, Glückseligkeit oder Segen, wie hier steht? Etliche Filmtitel, etliche Versprechungen, etliche Bücher und eigentlich auch viele Werbungen deuten genau auf diese eine Frage hin. Wie komme ich nur dazu, glücklich zu sein? Segen zu haben. Und das Gute ist, Psalm 1 zeigt uns eigentlich, es gibt eh nur zwei Wege. Nicht so viele Optionen, von denen wir uns entscheiden müssen. Es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Manche von uns, die sich gerne entscheiden werden, sich denken, yes, nur zwei Optionen, da kann ich mich schnell entscheiden. Für andere sind zwei Optionen vielleicht schon zu viel. Oder kennen das aus dem Alltag. Manchmal sind die doch ganz anstrengend, diese Entscheidungen. Grün oder blau, die Wand streichen. Oder doch eher weiß oder schwarz. Fisch oder Fleisch zum Mittag. Fahre ich mit dem Auto oder doch mit dem Fahrrad. Oder natürlich die Fragen aller Fragen. Wo gehen wir denn essen heute? Pizza oder Chinesisch? Entweder oder Fragen sind fest verankert in unserem Alltag. Und oft stehen wir vor solchen Entscheidungen, wo es nur zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Ich glaube, einige Fragen wie nach dem Essen haben jetzt nicht so relevante Folgen für das weitere Leben. Doch manchmal haben diese Entweder-Oder-Entscheidungen drastische Auswirkungen für einen selbst. Entweder für dich, für deine Familie, für dein Umfeld, für deine Partnerschaft oder auch für eine Gesellschaft. Die grundlegendste Frage im Leben in Bezug auf Glauben an Gott ist auch eine Entweder-Oder-Frage. Nach der Einführung in den Psalmen von letzter Woche beschäftigen wir uns heute mit Psalm 1. Das ist der Anfang dieser großartigen Sammlung an Liedern, Gebeten, Wallfahrtsliedern und so weiter. Und viel mehr, wie letzte Woche auch schon erwähnt worden ist von Robert. Und der erste Psalm ist ein Einstieg. Ein Einstieg in das Buch der Psalmen. Und wie wir sehen werden, glaube ich nicht ohne Grund, steht er am Anfang dieses Buches. Er gibt nämlich eine Richtung vor, nämlich eine Entweder-Oder. Es gibt nur zwei Wege. Ich lese den Text, Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Psalm 1 legt eine Basis für den Umgang mit dem Wort Gottes und weist auch darauf hin, wie man bestehen kann. Wie man bestehen kann und welche Wege es einfach gibt. Den Weg mit Gott, den Weg ohne Gott. Der Psalm lässt sich so in drei Teile gliedern. Der erste zeigt uns den Weg des Gerechten. Das sind die Verse 1 bis 3. Die Verse 4 und 5, den Weg der Gottlosen. Und der Vers 6 zeigt als dritten Teil das Ende der beiden Wege. Vielleicht wirst du jetzt dir gedacht haben, während ich das vorgelesen habe, wer ist gerecht und wer ist ungerecht. Deswegen möchte ich das vorneweg auch definieren. Die Gerechten sind in diesem Psalm und auch generell, wie wir das in der Bibel lesen, die, die auf Gott vertrauen. Ein Leben mit ihm führen, sich für den Weg entschieden hat, mit ihm zu gehen. Die Ungerechten hingegen sind die, die sich dagegen entschieden haben, die Gott ablehnen und auch daran setzen, dass sozusagen nicht andere Menschen auf Gottes Weg kommen. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. So viel vorneweg zu den Hauptakteuren sozusagen in diesem ersten Psalm. Schauen wir uns den Weg der Gerechten an. Glücklich zu preisen ist. Ein Ausruf, eine Aussage, die gleich da am Anfang steht. Die zutrifft auf Personen, die zwei Dinge tun. Das erste ist, wie wir lesen, sozusagen äußerlich schützend damit umgehen. Mit welchen Leuten habe ich Kontakt, mit welchen Leuten habe ich nicht Kontakt. Und innerlich diese Hingabe zeigen. Das heißt, sie sind bereit, sich verändern zu lassen von Gott, mit Gott zu leben. Das sind so zwei, also äußerlich und innerlich. Das sind die zwei Dinge, die sozusagen im Großen auf die zutrifft, wie wir lesen. Aber wahrscheinlich das Erste, was dir aufgefallen ist beim Lesen, ist das Wort glücklich. In anderen Übersetzungen auch gesegnet. Und wenn wir das hören, dann fallen uns meistens eher andere Worte ein. Also ich habe so nachgedacht, was sind so die ersten Worte, die mir einfallen, wenn ich glücklich höre oder gesegnet. Meist sind das Umstände, die wir beschreiben, oder Situationen oder Begegnungen mit gewissen Personen. Aber es ist ein bisschen anders, wie wir jetzt in dem Psalm vielleicht gelesen haben. Manche von euch kennen die Social-Media-Plattform Instagram. Das ist eine Plattform, wo man Bilder austauschen kann oder auch Videos oder auch längere Videos, um einfach zu schauen, damit ich endlich weiß, was in Simons Lebens abgeht, schickt er jeden Tag 5 Fotos. Und ich kann das dann liken und so weiter. Er hat kein Instagram, aber er sitzt jetzt als Beispiel gerade vor mir. Und da gibt es einen Trend. Und wenn man da so ein Bild postet, dann macht man einen Hashtag dazu und dann gibt das einfach ein Zeichen und dann blessed. Hashtag blessed, also Hashtag gesegnet. Und wenn man sich diese Bilder durchschaut, also wenn ihr so 3-4 Tage Zeit habt, könnt ihr alle Bilder, wo das alles gibt, Millionen von Bildern durchschaut. Und das meiste, was man sieht, ist entweder Essen, Natur, nette Gemeinschaft und. Sowas in die Richtung. Das ist Hashtag blessed, Hashtag gesegnet. Also einfach ein schönes Leben zu haben, das zu genießen, oder? Das bedeutet doch, gesegnet zu sein. Oder etwa nicht? Aber man muss nicht nur Instagram folgen, sondern auch in den Medien schauen. Ich glaube, gefühlt jede zweite Werbung verspricht uns, den Weg zum Glück uns zu sagen. Erst gestern habe ich eine Werbung gesehen von einem Getränkehersteller, der ebenfalls verspricht, den Weg des Glücks, wenn man nur die neuen Sorten, die er bringt, trinkt. Anscheinend geht das doch sehr einfach. Doch Psalm 1 zeigt uns irgendeinen anderen Weg, auf dem Hashtag blessed oder gesegnet. Nämlich, glückselig ist der, und dann kommen Sachen, die er nicht macht, der nicht wandelt, also im Rat der Gottlosen, noch am Weg der Sünder geht, noch sitzt bei den Spöttern. Also gesegnet ist man, wenn man nicht unter diesen Leuten ist. So könnte man mal als Erster das lesen. Was bedeutet das also im Konkreten? Hier geht es darum, dass man aufpassen soll, wenn man den Weg gehen möchte, der mit Gott geht, dass man nicht in Kreise gerät, wo Gott schlecht gemacht wird, wo vielleicht ein anderes Evangelium verkündet wird, wo andere Religionen vorherrschen. Einfach unter Leuten, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Aber Achtung, das heißt jetzt für uns in der Praxis nicht zu sagen, so passt, ich ziehe mich in meine Blase zurück und ich habe keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Ich sehe da eher, dass die Frage ist, worin lassen wir uns beeinflussen oder wodurch lassen wir uns beeinflussen? Durch die äußerlichen Kreise, in denen wir uns begegnen. Dürfen die unsere Gedanken bestimmen? Denn wir sehen, glaube ich, bei der Person, die in der Bibel vorkommt, für die diese Glückseligkeit, die am Anfang im ersten Wort einfach drinnen ist, hundertprozentig zutrifft bei Jesus, dass es nicht so war, dass er sich einfach nur, dann hätte er eigentlich mit sich selbst die ganze Zeit herumgehen müssen, sondern dass er auch zu anderen Leuten gegangen ist. Er ist zu den religiösen Führern gegangen des damaligen Zeitalters, er hatte Kontakt auch mit den Pharisäern. Und für mich trifft auch sehr viel dazu, dass die in diesem Kreis waren. Die haben andere Ratschläge gegeben, die von Gott weggeführt haben. Die haben ihn sogar als Gotteslästerer bezeichnet und so weiter. Jesus hat nicht auf den Rat gehört, hat aber trotzdem auch Umgang mit den Leuten gehabt. Das heißt, die Frage ist, lassen wir uns davon beeinflussen? Jesus war mitten in der Kultur, unter den Menschen, aber er war trotzdem in der Lage, sich nicht verführen zu lassen. Nicht auf den Rat zu hören, die andere gaben. Ein weiteres Beispiel, das eindrucksvollste Beispiel, was wir finden. Also am Kreuz hing, selbst da noch, haben die Leute zu ihm gesagt, naja, wenn du Sohn Gottes bist, dann steig doch herunter. Ich bin mir sicher, dass er es können hätte. Aber er wusste, was der Auftrag und der Ziel Gottes war. Und das ließ ihn dabei, durchzustehen und am Kreuz zu bleiben. Er hat nicht den Rat anderer Leute angenommen, die nicht mit Gott gehen. Er sah den Weg, der vor ihm lag, und blieb standhaft auf diesem Weg des Gerechten. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo wir sehen, wo Jesus sich nicht durch Kultur oder durch kulturelle Verbote und so weiter einschüchtern hat lassen, sondern den Kontakt trotzdem gesucht hat, aber sich nicht beeinflussen hat lassen. Und dir möchte ich auch die Frage stellen, um da auch ein bisschen reinzugehen in das Ganze. Überlege, wo du in deinem Leben vielleicht auch Leute hast, die den Weg Gottes nicht kannten oder kennen und dir Ratschläge für dein Leben geben wollen, wie du dein Leben leben kannst. Um dir auch vielleicht etwas vorstellen zu können, ein leider sehr häufiges Beispiel, gerade wenn man viel mit Jugendlichen arbeitet, aber auch darüber hinaus, also sind nicht nur jugendliche Probleme, ist das Beispiel von Beziehungen. Ich nehme euch mit in eine Geschichte. Jonathan geht in die 5. Klasse. Seine Eltern sind Christen und er geht eigentlich auch ganz gerne in die Gemeinde. Und jetzt, wo er endlich in der Oberstufe ist, darf er auch in die Jugend gehen. Sein bester Freund in der Schule ist der Max. Und sie machen eigentlich fast alles zusammen. Doch wie das so ist, Oberstufe, man pubertiert und so weiter. Und in der Klasse, da gibt es dieses eine neue Mädel. Die Sabine. Und Sabine und Jonathan verstehen sich blendend. Es kommen die ersten Gefühle, wie es so ist. Und Jonathan weiß einfach nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Von daheim hat er gehört, ja, nur so mit Leuten, die auch in der Gemeinde gehen, mit Mädels, eine Beziehung. Aber er weiß eigentlich nicht wirklich, warum. Aber er fragt natürlich auch Max, weil das macht man halt als bester Freund. Und Max sagt in seinem besten Wissen und Gewissen zu ihm, Gott ist ja ein Gott der Liebe, dann kann er da nichts dagegen haben, oder? Jonathan steht nun da und hat eine Entscheidung, entweder oder. Es wird eine Entscheidung sein, die sein Leben prägen wird. Doch wie kann er auch überhaupt entscheiden? Was hilft ihm dabei? Wer hat die Autorität, in dein Leben zu sprechen? Wer hat die Autorität, deine Entscheidungen zu prägen? Schauen wir weiter. Im Vers 2 wird der glückselige Mann oder der Glückselige, der da beschrieben wird, weiter beschrieben. Er ist einer, der Lust, der Freude hat am Herrn, an seinem Wort, an seinem Wesen. Anscheinend etwas, das uns hilft bei unseren Entscheidungen. Schauen wir uns den Gerechten näher an, was der noch so kann. Jetzt wissen wir mal, äußerlich soll er nicht so viel Kontakt haben mit Leuten, die Gott nicht kennen oder ihm falsche Ratschläge geben wollen. Wie schaut es innerlich aus? Wie schaut es bei dir drinnen aus? Der Gerechte hat Lust am Gesetz des Herrn, denkt darüber nach und bleibt auch. Er verharrt da drinnen, wie wir Tag und Nacht hier sehen. Klingt ja jetzt mal ganz gut, aber was heißt das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde eher weniger oft sagen, boah, ich habe so Lust am Gesetz des Herrn oder Lust am Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie oft du die Lust verspürst, im Wort Gottes zu graben. Wahrscheinlich manchmal ja, manchmal bist du voll begeistert, manchmal eher, naja, nicht ganz so und manchmal eher nicht. Aber wie kommen wir dazu? Weil es beschreibt einen Gerechten. Spannend ist, dass wir irgendwie Glück und Lust überall suchen, nur nicht dort, wo es uns versprochen wird. Denn das Wort Gottes führt uns nämlich dazu, und das ist ein Versprechen, das wir hier bekommen, ist, dass wir glücklich, glückselig sind, dass wir gesegnet sind, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, was im Wort Gottes drinnen steht, wenn wir uns darüber auch nachdenken und Zeit verbringen. Und wir sehen auch sozusagen, wie das passiert ist überhaupt zwischen Segen und Unglücklichsein. Wann ist der Mensch unglücklich geworden? Dann, als er sich abgewendet hat von Gott. Du wirst jetzt denken, okay, wie kann ich Lust bekommen am Wort Gottes? Was lesen wir da in den Versen? Erst der Gerechte sinnt oder denkt über das Gesetz, über das Wort des Herrn nach. Wir sehen in anderen Übersetzungen, und deswegen ist es wichtig, das auch zu erwähnen, kommt auch manchmal das Wort meditieren vor. Und da das in manchen Übersetzungen vorkommt, möchte ich darauf auch eingehen. Ich weiß, dass jetzt dieses Wort wahrscheinlich, wenn ich nochmal meditieren sage, bei manchen die Rückenhaare aufstehen hat lassen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir das jetzt auch erklären, was der Unterschied ist zwischen meditieren im biblischen Sinn und so, wie wir es sozusagen kennen, aus zum Beispiel esoterischen oder auch eher östlichen Religionen. Denn es gibt einen ganz wichtigen Unterschied in dem Ganzen. Der wichtige Unterschied ist, bei dem einen, bei diesen fernöstlichen Meditieren, ist das Ziel, dass wir leer werden, dass unser Körper ganz ruhig und leer wird. Aber wenn wir über Gottes Wort nachsinnen oder meditieren, ist es nicht das Ziel davon, dass wir dann leer irgendwo herumschwirren, sondern dass wir erfüllt, gefüllt werden mit Gedanken Gottes, mit dem Wort Gottes. Ich wollte es nur erwähnen, dass es in manchen Übersetzungen vorkommt, damit da keine Zweifel aufkommen. Also es ist das Ziel, dass wir voll werden mit Gottes Gedanken, mit Gottes Worten. Er will uns erfüllen. Weil uns das auch hilft, wenn wir lange nachsinnen oder nachdenken, die Wörter werden eher gebraucht zu diesem Wort, ist, dass es auch in für unsere Entscheidungen wichtig ist. Wie entscheiden wir im Leben? Was prägt uns? Was ist unser Maßstab? Und das können wir nur tun, wenn wir wirklich nachdenken und mit diesem Wort Gottes arbeiten. Einen weiteren Tipp aus der Praxis ist, dass es ganz wichtig ist, weil du dir jetzt vielleicht denkst, ja, Bibel lesen, aber das Nachdenken, und das ist manchmal vielleicht auch mühsam oder so. Ich glaube, den größten Fehler, den wir beim Bibellesen machen können, ist, wenn wir Gebet und Bibellesen voneinander trennen. Damit meine ich nicht, dass man, nachdem man Bibel gelesen hat, für irgendwelche Anliegen beten soll, sondern dass wir auch in dem Text lesen, mit Gott über sein Wort einfach ringen, dass wir da beten, so, zeig mir, was du damit meinst. Ich meine, ja, es ist göttlich, also er wird es wissen, was er da gemeint hat. Das heißt, wir können auch mit ihm drüber reden. Aber wir trennen das so oft. Fangen wir an, auch wirklich beim Bibellesen mit Gott über diesen Text auch zu ringen, ihm die Fragen zu stellen, um auch dazu bitten, um Verständnis, um Klarheit und Freude am Text. Falls wir uns noch vor dem Sommer erinnern können, hatten wir eine Predigt über den Heiligen Geist. Der hat auch eine sehr wichtige Rolle darin, uns mehr Verständnis zu geben. Also beten wir da auch klar dafür, dass wir mehr Verstehen haben, auch mehr Verständnis haben, mehr Freude am Text haben. Es geht nicht nur um Wissen, das sich festsetzt, sondern es soll auch Auswirkungen auf unser praktisches Leben haben. Damit wir vielleicht, wenn wir genau zu diesen Entscheidungen kommen, zwischen den Wegen, beziehungsweise wenn wir dann vielleicht im Rat von Gottlosen sind, wie das da steht, oder bei Spöttern sind, damit wir wissen, was ist wirklich Gottes Wort. Wir sehen das bei Jonathan, in der Geschichte davor. Der hatte Schwierigkeiten, weil er nicht wusste, was im Wort Gottes steht. Dir wird es helfen, langfristig Lust und Freude an Gottes Wort zu haben. Es wird dir helfen zu bestehen, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, nachdenkst, nachsinnst. Und du wirst sehen, je öfter du es machst, desto mehr Freude wirst du auch daran haben und die Lust, es zu lesen, wird größer werden. Für mich war das auch was ganz Entscheidendes. Denn ich habe mich oft gefragt, was heißt es mit Lust, Bibel zu lesen? Ich habe das eine Zeit lang sehr gern gemacht, aber irgendwann kommt man nämlich in dieses denkende Muster rein, so sozusagen das Motto, was kann ich mit diesem Text machen und was sind die neuen Informationen? Du ziehst eigentlich nur mehr Informationen raus. Wie der Simon davor erwähnt hat, Corona hat auch gute Seiten gehabt, der Lockdown. Für mich war das wieder neu zu erkennen, wirklich mit Freude Bibel zu lesen. Mal das ganze Studieren wegzulassen, sondern wirklich Freude neu zu entwickeln. Einfach zu beten, nachzudenken. Nicht immer zu schauen, was kann man verwenden, sondern wo steckt Gott dahinter? Wo ist Gottes Charakter dahinter? Wo kann ich wirklich Freude an diesem Text haben? Und ich möchte dich da einfach nur dazu herausfordern. Und es wird dich wirklich begeistern, zu sehen, wer dieser Gott ist. Und du wirst Freude haben, einfach zu lesen. Ein zweiter praktischer Tipp dafür ist, gerade wenn wir vielleicht auch Zeiten haben, wie auch davor erwähnt worden ist im Zeugnis, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird oder sonst was, ist es umso wichtiger, immer wieder zum Wort Gottes zurückzukommen. Ein Tipp, den ich dir da geben kann, ist, wenn du da liest und du denkst, wow, das ist ein Versprechen von Gott an mich oder da sehen wir Gottes Charakter sehr stark, dann schreib dir das auch auf. Mach dir so ein Notizbuch, wo du wirklich auch in schweren Zeiten immer hinblättern kannst und sagen, das ist mein Gott. Das sind die Versprechungen, das ist der Segen, den er von mir ausspricht. Das hilft. Fange an, vorzusorgen. Gerade für die Zeiten, wo vielleicht Spötter, Sünder oder gottlose Menschen um dich herum sind und dir einen Rat geben wollen. Was ist dieser Gerechte noch? Im Vers 3 zeigt uns, wird ein wunderschönes Bild gezeichnet, was einem Gerechten gleicht. Wir dürfen Lust und Freude haben am Wort Gottes, weil, wie wir lesen, weil Baum. Weil wir sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ein Segen liegt darauf, dass wir nah am Wasser sind, dass wir eine gute Wurzel haben. Was machen wir mit diesem Bild? Dieses Bild beschreibt so wunderschön, wie Gott mit dir auf diesem Weg arbeiten möchte. Er möchte, dass du fest stehst, fest verwurzelt bist und dann kontinuierlich wächst. Über eine Zeit hin. Und was steht hier noch? Er verspricht hier Frucht. Was für eine geniale Botschaft und was für ein schönes Bild dafür, was der Weg mit Gott ist. Kontinuierliches Wachsen, feste Verwurzelung, grüne Blätter und Frucht, die sichtbar sein wird. Das ist das, was Gott uns hier verspricht. Das ist das, was ein Weg des Gerechten einfach gleicht. Also, auch um ein bisschen wieder zu erinnern, die Frucht des Geistes, wie wir in Galater 5 lesen, die wird ans Licht kommen. Frucht, die von Gott kommt. Das ist der Weg des Gerechten. Und wir dürfen diesen Zusagen und Versprechen Gottes auch wirklich vertrauen. Denn er ist der, der versorgt. Er ist der, der uns sozusagen das Wasser gibt, damit wir immer wieder wachsen können. Und auch wenn es so ausschaut, als ob da vielleicht der andere Weg, der Weg des Ungerechten, schneller geht oder halt sprunghafter ist oder schnelleres Glück bringt, ist es der Weg mit Gott der einzige, der uns verspricht, dass der sozusagen immer Wachstum hat, kontinuierlich wachsen. Denn die Frucht wächst nur aus Gott. Auch Jeremia verwendet dieses Bild in Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Diese Aussage unterstreicht nochmal dieses Bild, dass Segen aus dem Leben mit dem Herrn hervorgeht. Und das Bild des fruchtbaren Baumes wird hier nochmal hervorgebracht. Nehemiah verwendet das nochmal. Und die Blätter, die nie mehr verwelken, sondern ihre Farbe behalten, sozusagen wetterbeständig sind. Es bleibt äußerlichen Angriffen standhaft. Da sehen wir die Verbindung. Äußerlichen Angriffen, auch das, was wir in Vers 1 gelesen haben. Und egal, wie es draußen stürmt oder schneit oder regnet, es bleibt gleich. Das ist der Weg des Gerechten. Der Weg des Gottlosen hingegen, die sind ein bisschen anders. Der ist jetzt nicht so ein Baum, der im Wasser steht, Frucht bringt und Blätter im Grünen hat, sondern sind wie die Spreu, also das, was übrig bleibt, die der Wind einfach hin und her weht. Manchmal fallen es vielleicht gut, aber dann geht es wieder woanders hin. Also wie es im Wind so ist, manchmal geht es so wum, wum, wum. Glücklich zu sein, eine tiefe Zufriedenheit zu haben, haben sie eher selten oder gar nicht. Sie haben vielleicht kurze Glückserlebnisse. Vielleicht geht es mal schneller voran, weil der Wind gerade stark ist, aber der Wind geht auch manchmal in die andere Richtung. Vielleicht passt auch dieser Alltagssatz ganz gut. Das Glück ist ein Vogel. Es fliegt halt, wie es so ist, und fliegt hin und her. Wie der Wind weht, so geht es den Leuten. Sie sind aber nirgends verwurzelt. Das ist der Weg der Ungerechten. Denn der Unterschied ist, der Gerechte hat eine Quelle, die niemals vergeht. Der Ungerechte wird aber von Kräften getrieben oder von Umständen getrieben, die er selbst nicht kennt, die nicht seinem Willen entsprechen. Und jemand, dem nicht zeigt, was eigentlich die Intention dahinter ist. Sie sind leer und gewichtslos, weil deswegen kann der Wind sie sozusagen hin und her wehen, wenn Gott seinen Gläubigen Gewicht und Herrlichkeit gibt. Und da lernen wir auch wieder was über den Gerechten. Nämlich, dass wir vielleicht gerade an den Stürmen in unserem Leben erkennen, wo unsere Wurzeln sind. Wo sind wir selbst verwurzelt? Das heißt, ein Sturm in deinem Leben kann nicht nur etwas sein, was, oh schrecklich, die Welt geht unter, sondern etwas ist, wo dir geholfen wird, zu sehen, wo stehe ich gerade. Bin ich wirklich verwurzelt? Bin ich dieser Baum? Oder bin ich doch eher etwas, was einfach nur hin und her geweht wird? Gott will dich zu einem prachtvollen Baum mit grünen Blättern machen, mit Früchten. Und es darf auch seine Zeit dauern. Aber für die Gottlosen, wie wir lesen, wartet ein anderer Ausgang. Nämlich das Gericht Gottes. Sie werden nicht bestehen, wenn das Gericht gesprochen wird. Es gibt nämlich nur die zwei Wege, wie wir am Anfang gesagt haben. Entweder den Weg des Gerechten oder eben den anderen Weg, des Ungerechten. Und wenn sich der Ungerechte für den Weg fern von Gott entscheidet, werden sie im Gericht Gottes nicht bestehen. Das Bild, das auch im Hebräer verwendet wird, ist dieses Bild des Feuers, des verzehrenden Feuers. Es gibt nämlich nur entweder bei Gott im Himmel zu sein, in der Ewigkeit zu sein oder nicht im Himmel zu sein, Qual zu erleben, in der Hölle zu sein. Spannend hier ist der Vers, dass auch in der Gemeinde der Gerechten kein Platz für Leute sein soll, die nicht am Weg der Gerechten gehen. Spannend, was ist damit gemeint? Also ich sehe das vor allem darin, dass es so zu sehen ist, dass man kann äußerlich sozusagen diese Schale aufsetzen, aber innerlich nicht verwurzelt zu sein. Und auch die Leute haben langfristig gesehen in der Gemeinde keinen Platz, die nur sozusagen äußerlich dabei sind, die so die christliche Maske aufsetzen, aber sonst nicht dabei sind. Weil für die gilt dasselbe, das ist der Weg des Ungerechten. Das Thema ist also todernst. Es gibt nur entweder oder. Wenn vielleicht Stürme in deinem Leben aufkommen und irgendwas ist, dann sieh das vielleicht auch als Chance, wirklich zu sagen, auf welchem Weg bist du gerade unterwegs. Wirft dich dieser Wind im Leben hin und her? Oder schaffen wir es genau, vielleicht auch in dieser Dürre oder Sturm, welches Bild dir vielleicht da besser zuspricht, eine tiefe Verwurzelung zu haben, ein tiefes Vertrauen zu haben in Gott und zu wissen, dass er der ist, der uns führt, dass er der ist, der uns auch da rausholt, dass er der ist, der uns auch versorgt, auch wenn es vielleicht rundherum gerade nicht so ausschaut. Denn das Ende der beiden Wege ist klar, wie wir in Vers 6 lesen. Der Weg des Gerechten führt zu Gott. Und Gott kennt diejenigen, die seine sind und zu ihm kommen. Das Schöne ist, er ist auch einer, der gerecht ist in dem Ganzen. Er ist unbestechlich als Richter. Er ist nicht einer, dem du ein bisschen was zahlst und dann schaut er halt ein bisschen weg, sondern ihn kann man nicht täuschen. Er weiß genau, wer zu seinem Vater gehört und nicht. Und er weiß auch, wie die Wege sind. Auch Jesus spricht das an mit der engen und der großen Pforte. Es gibt diese zwei Wege. Aber welchen Weg nehmen wir? Den engen, der zu Gott führt, oder eher den breiten, wo viele rennen? Oder der ungerechte Weg oder den gerechten Weg? Es zeigen sich halt auch gerade Psalm 1 und dieses Gleichnis aus der Bergpredigt sehr viele Parallelen. Und der zweite Weg, der Weg der Gottlosen, ist ja, den Gott auch kennt. Er weiß auch, wo es hingeht, nämlich ins Verderben. Die werden vergehen und nach dem Tod ihr Leben fern von Gott verbringen. Der Weg der Gottlosen wird genauso vergehen und alle, die darauf wandeln. Das sind die beiden Wege, die uns hier im Psalm 1 beschrieben wird. Spannend, dass das am Anfang von diesen Psalmbüchern steht. Aber es soll den Leser, der hier direkt angesprochen wird, einfach aufzeigen, auf was er sich auch ein bisschen einlässt. Es gibt nur entweder oder und nicht tausend verschiedene Möglichkeiten. Psalm 1 zeigt klar, es gibt entweder oder. Glückseligkeit, Freude, Segen erfährt man nur auf dem Weg mit Gott. Gott ist der, der die Erfüllung schenkt. Der Segen ist vielleicht nicht das, was wir uns unbedingt darunter vorstellen, sei es Wohlstand, gutes, feines Essen, sondern es ist die Erfüllung mit Gott auf dem Weg, den wir gehen, dass wir Frucht tragen und dass wir ein Baum sind, der unbeständig ist, der stehen bleibt. Das Ziel des ganzen Weges ist die Erfüllung schlechthin, nämlich die Gegenwart Gottes. Es gibt A und B, mehr gibt es nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der eine Weg ist die Lust an Gott und seinem Wort. Lesen wir in seinem Wort und verknüpfen wir es auch wirklich mit Gebet. Das gehört einfach zusammen. Haben wir wirklich Lust an dem, was Gott sagt? Und vielleicht hilft dir das, dass, wie wir als gerecht einfach sein sollen und warum wir das Ganze tun sollen. Warum soll ich das überhaupt, diesen Weg einfach gehen? Und vielleicht hilft dir dieses Bild, weil Baum. Diese Aussage hilft dir, dich in deinem Alltag vielleicht immer wieder daran zu erinnern, wie du sein sollst, wie ein Baum, fest verwurzelt, direkt am Wasser und einfach prachtvoll. Das ist das, was Gott dir verspricht, den Weg mit Gott, den Weg des Gerechten. Da ist Glückseligkeit und Segen zu finden. Bleiben wir auf diesem Weg und lassen uns nicht von anderen Ratschlägen oder von schnellem Glück überrumpeln. Denn es gibt nur zwei Wege. Der Weg mit Gott, der Weg ohne Gott. Entweder oder. Es ist die Entscheidung im Leben.